Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren.
Um die rasante weltweite Verbreitung von Covid-19 zu stoppen, gab es seit Mitte März in nahezu ganz Europa einen vor kaum gekannten Lockdown. Während die akute Krankheitswelle abgeebbt ist, stehen nun die Abfederung der wirtschaftlichen, aber auch die Untersuchung der gesellschaftlichen Folgen im Vordergrund. Am Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie der TU Dresden soll den Belastungen, die mit der aktuellen Situation einhergehen, auf den Grund gegangen werden. Welche Auswirkungen haben die zum Teil stark eingeschränkten sozialen Kontakte auf die psychische Gesundheit? Will Philipp Kanzke, Inhaber der Professur für klinische Psychologie und behaviorale Neurowissenschaft, herausfinden. Mein Name ist Leonid und ich stehe hier gerade beim Falkenbrunnen in der Chemnitzer Straße 46, wo ich gleich mit Herrn Professor Kanzke zu einem Interview verabredet bin, um über die psychischen und sozialen Auswirkungen der Lockdown-Maßnahmen zu sprechen. What's this?
Ich bin Philipp Kanzke, Professor für klinische Psychologie und behaviorale Neurowissenschaften an der TU Dresden, konkret im Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie. Und wir beschäftigen uns in einer Studie aktuell, in einer Umfrage damit, welche Belastungen wohl mit der aktuellen Situation in der Corona-Krise, wie sie heißt, einhergehen. Da sind eine ganze Reihe von Veränderungen auf jeden Einzelnen von uns zugekommen. Zum Beispiel eben auch die vielen sozialen Einschränkungen, also die Einschränkung sozialer Kontakte, die ja so langsam jetzt wieder gelockert wurden in den letzten Wochen, aber die eben zeitweise sehr, sehr stark waren. Und was wir wissen ist von einer ganzen Reihe von Studien, dass solche sozialen Einschränkungen mit einer ganzen Reihe von Problemen einhergehen. Und das hat uns jetzt interessiert. Wie gehen die Menschen damit um? Was ist für sie schwierig? Welche Schwierigkeiten erwachsen daraus? Gibt es da Risikogruppen, die besonders anfällig sind für manche dieser Probleme, die daraus entstehen können? Und wir hoffen, dass wir sozusagen darüber ein bisschen mehr erfahren, was wir auch in Zukunft eventuell anbieten können als Hilfemaßnahmen für Menschen in solchen Situationen, wenn ihnen da Sachen schwerfallen.
Was hat Sie im Verlauf der Studie bisher überrascht? Also welche Zwischenergebnisse gibt es beispielsweise, mit denen Sie nicht gerechnet hätten?
Also wir sind immer noch beim Auswerten, von daher ist alles, was ich jetzt sage, so ein bisschen vorläufig. Da muss man noch ein bisschen genauer und tiefer in die Daten schauen. Aber es gibt schon ein paar interessante Befunde. Etwas, was wirklich überraschend war, ist, dass das Belastungslevel nicht unbedingt nur ansteigt. Also dass es nicht so ist, dass über die Zeit hinweg, je länger die Isolation dauert, dass einfach immer mehr ansteigt und die Leute immer mehr belastet sind, sondern dass es da schon Differenzierungen gibt. Dass es also für manche Leute insbesondere auch in gewissem Sinne entspannend ist oder so einen entspannten Charakter haben kann, wenn man weniger intensiv mit anderen Leuten in Kontakt steht. Es ist aber durchaus auch für einige eine echte Belastung. Also wir haben auch gefunden, dass das zum Beispiel damit zusammenhängt, ob man vorher schon mal eine Diagnose einer psychischen Störung hatte. Also zum Beispiel eine Störung wie eine Depression oder eine Angststörung. Bei den Angststörungen gibt es sehr verschiedene. Es gibt so sehr spezifische Angststörungen wie eine Phobie vor einer Spinne oder einer Höhe oder sowas. Aber es gibt eben auch generalisierte Angst, die sich dann so in so unspezifischen Sorgen um die Gesundheit zum Beispiel oder die gesamte Lebenssituation, Verschuldung, was weiß ich, solchen Sachen äußert. Und Leute, die also schon mal eine psychische Störung in ihrem Leben hatten, zum Beispiel eben so eine generalisierte Angststörung, da scheint es so zu sein, dass die, insbesondere wenn sie wenig soziale Kontakte haben, dass das für die dann belastend ist. Also, um es nochmal kurz anders zu formulieren, das Fehlen von sozialen Kontakten und von sozialer Unterstützung ist für Leute mit einer psychischen Störung in der Vergangenheit besonders belastend gewesen. Das haben wir jetzt schon in den Daten gesehen.
Also wenn wir jetzt an den gesellschaftlichen Umgang gerade am Anfang der Krise zurückdenken vor ein paar Wochen und Monaten, da hat ja gerade Christian Drosten eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Da ist man kaum dran vorbeigekommen. Und es gab etwas, wo auch schon in den Medien die Rede war von einem Primat der Virologie und Epidemiologie. Denken Sie, dass man am Anfang der Krise vielleicht auch psychologische Blickpunkte mehr hätte in den Diskurs einbeziehen sollen?
Also ich denke, in einer idealen Welt wäre schon einiges noch anders gelaufen und hätte man Risikogruppen jetzt eben auch für psychische Probleme zum Beispiel noch ein bisschen anders schützen und unterstützen können. Das ist, finde ich, aber dafür, dass die Überraschung, dass sowas überhaupt passiert, Und die Unvorbereitetheit, sage ich mal, der Gesamtgesellschaft auf so eine Situation, finde ich, ist es auch verständlich, dass das nicht so viel besser noch gelaufen ist. Also ich würde mir aber wünschen, dass wir, wenn wir in ähnliche Situationen nochmal kommen, vermutlich wird das gesellschaftlich dann auch ganz anders ablaufen, könnte ich mir vorstellen, aber dass wir da eben ein bisschen vorbereiteter sind. Und um das zu sein, dafür ist unsere Forschung eben auch da, um zu gucken und zu wissen, wer ist wie noch besser zu unterstützen. Am Anfang der ganzen Situation hier, da ging es ja wirklich darum, schnellstmöglich die weitere Ausbreitung einzugrenzen. Und da hat man eben ein bisschen drastische Maßnahmen ergriffen. Und ja, die wirkliche Kosten-Nutzen-Abwägung, die ist schwer in so einem Fall zu treffen. Die wird man vielleicht erst mit einem geschichtlichen, historischen Blick drauf irgendwann mal wirklich machen können. Und es gibt da wahrscheinlich auch kein richtig und falsch, ne? Also wenn wir jetzt eben sehen, dass auch soziale Probleme in Familien zum Beispiel, denke mal an sowas wie Misshandlung von Kindern auch und so weiter denken, das lässt sich ja nicht aufwiegen irgendwie mit jemandem mit weniger starken Verbreitungen von einem Virus. Von daher sind da solche Abwägungen ganz schwer zu treffen. Ich denke einfach, wir müssen gucken, dass wir für die Zukunft da bessere Wege finden, um Familien zum Beispiel eben zu unterstützen.
Es ist ja oft die Rede zum Beispiel von Panikmache in den Medien. Was denken Sie, wie wichtig vielleicht eine gewisse Panikmache ist? Also wie viel Panik braucht es überhaupt, damit die Leute sich an die Maßnahmen halten? Oder könnte man das alles auch vielleicht deutlich sachlicher und neutraler rüberbringen? Und die Leute würden sich trotzdem genauso gut an die Maßnahmen halten. Was denken Sie dazu?
Also an sich ist Angst natürlich eine starke Emotion. Als Psychologen wissen wir, dass Angst auch eine wichtige Emotion ist, dass sie uns motiviert, uns so zu verhalten, dass wir uns schützen zum Beispiel. Aber zu viel Angst ist eigentlich kein guter Ratgeber. Und wenn wir in der Psychotherapie zum Beispiel Menschen davon überzeugen wollen, eine bestimmte Verhaltensweise mal zu ändern, was anders auszuprobieren, dann machen wir das nie über die Motivation der Angst, sondern wir machen das darüber, dass wir das Rational, also die Logik, die hinter einer bestimmten Veränderung steckt, dass wir die sehr gut erklären und darüber Motivation schaffen, dass jemand das wirklich gut versteht, warum lohnt es sich für mich jetzt mal was zu machen, was vielleicht schwierig für mich ist, was Neues auszuprobieren. Und das, denke ich, ist eigentlich auch der richtige Umgang für eine Verhaltensänderung, die bei ganz vielen Menschen nötig ist, ne? Und jetzt eben nötig war. Also ich denke, dass da gründliches Erklären der bessere Weg ist als Panikmache. Panikmache ist in meinen Augen hier nicht der sinnvolle Weg. Und er führt wahrscheinlich eben wirklich eher dazu, dass Leute dann Angst bekommen und die Angst irgendwie auf einem anderen Wege kompensieren, indem sie irgendwelche Narrative, seien sie verschwörerischer Natur oder so weiter, sich dann zu eigen machen, um eben eine Geschichte zu haben. Ne? Ein Mensch ist immer daran interessiert, irgendwie ein stimmiges Bild, eine stimmige Geschichte zu bekommen. Und die das ist ja auch eine Motivation dafür, solchen Verschwörungstheorien anzuhängen. Und da geht es eigentlich darum, eine gute, klare Gegenstory zu haben, um dem nicht die Angst so groß werden zu lassen, dass man solchen Verschwörungstheorien dann anheimfällt. Ich würde auch noch hinzufügen, dass ich denke, dass im Gegensatz zu manch anderem Politiker, dass die Verantwortlichen in Deutschland relativ gut auch gemacht haben. Also ohne allzu viel Panikmache doch erklärt, wie dringlich das ist und wie ernst das zu nehmen ist und wie wichtig das ist.
Was denken Sie, wird es am Ende für Auswirkungen weltweit haben? Also die Maßnahmen, die Lockdown-Maßnahmen, was macht das mit den Menschen, was macht das mit einer Gesellschaft?
Also da kann man jetzt natürlich auch nur spekulieren. Ne? Zu dem Zeitpunkt, da haben wir die Daten einfach noch nicht. Und was ich jetzt mal ausblende, sind Veränderungen, die sozusagen mich als Psychologen jetzt nicht primär betreffen. Also was weiß ich, dass es so Richtung volkswirtschaftliche Veränderungen geht, dass irgendwie die Schere zwischen Arm und Reich zum Beispiel noch weiter aufgeht. Das sind Sachen, die eventuell passieren könnten, wo ja auch die Wissenschaftler aus den Gebieten sich dazu äußern. Wenn es jetzt mal rein, und das hat natürlich wiederum auch Auswirkungen auf die Psyche und die psychische Gesundheit. Wenn ich mich jetzt aber mal darauf konzentriere, könnte ich mir schon vorstellen, also was wir wissen, dass psychische Störungen entstehen eben aus einer gewissen Veranlagung dafür, eine bestimmte Störung zu entwickeln. Also das können erbliche Anlagen auch sein, also Genetik, die man so mitbekommen hat, und bestimmten Risikosituationen, die eben auftreten im Leben. Ne? Also sag mal so, wenn der Druck sehr stark ist, in sehr, sehr schwierigen Situationen, traumatischen Situationen zum Beispiel, da entwickeln dann auch mehr Leute eine psychische Störung. Und jetzt ist das keine traumatische Situation in dem Sinne gewesen, für die meisten zumindest nicht, wie wir das innerhalb der Psychologie ansonsten definieren. Also da ist ein Trauma eben was das unmittelbar das eigene Leben bedroht. Zum Beispiel, dass man in einem Überfall dabei ist oder eine nahestehende Person überfallen wird zum Beispiel. Dass das Leben bedroht ist wirklich und man sterben könnte oder eine Naturkatastrophe. Das war jetzt so, haben unmittelbar so direkt, glaube ich, viele Leute nicht so erlebt. Und dennoch war es eine extrem stark belastende Situation für viele. Und das im Zusammenspiel mit so einer Veranlagung kann schon dazu führen, dass psychische Störungen im Allgemeinen ein bisschen ansteigen in ihrer Anzahl. Und ja, ich denke, da ist die Frage, wie wir einen langfristig dann einen guten Umgang dann finden. Wir wissen jetzt auch aus der Traumaforschung zum Beispiel, dass es auch das Phänomen des posttraumatischen Wachstums gibt, dass Menschen also nach so einem Trauma, wenn sie auch eine schwierige Phase durchlaufen haben, dass sie irgendwann auch oft an den Punkt kommen, wo sie sagen, das war für mich auch wichtig. Ich habe da was gelernt, was irgendwie für mein jetziges Leben echt entscheidend ist und ich möchte das nicht missen, obwohl es eigentlich eine ganz schlimme Erfahrung war, hat es mir doch irgendwie letztendlich was gezeigt, was wichtig war für mein Leben. Und das setzt bewussten Umgang und bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema voraus. Und deswegen, denke ich, steckt auch in gewissem Maße eine Chance in dieser Corona-Krise, nämlich so, dass wenn wir bewusst damit umgehen, mit vielen Dingen, dass wir vielleicht auch Dinge nochmal anders sehen können in unserem Leben und eben so eine Art Post-Corona-Wachstum zeigen, indem wir entdecken, dass manche Dinge, die wir vorher vielleicht nicht so wertgeschätzt haben, dass die uns doch was wert sind. Wenn es das einfache, häufigere gemeinsame Kochen oder sowas ist in der Familie. Also kleine Dinge vielleicht auch größere Dinge, die wir dann entdecken können, wenn wir uns intensiv damit auseinandersetzen.
Damit bedanke ich mich für das Interview und für Ihre Zeit und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Forschung und der Lehre.
Campus Radio im Netz unter
www.campusradiodresden.de.